Adventure Treff,
der Podcast.
Hallo liebe Leser, wir sind gerade zurück aus dem Pub und fahren jetzt bei bestem Londoner
Regenwetter
fahren wir zurück.
Roten Doppeldeckerbus
fahren wir im roten Doppeldeckerbus oben Richtung Clayton Road, ist das richtig? Oder sind wir gerade?
Wir sind gerade Clayton Road, wir fahren Richtung Holborn.
Ah ja, genau. Dann wisst ihr auch Bescheid, könnt uns auf der Karte verfolgen und wir nehmen das Ganze im Bus auf, damit der Jan nicht zu spät ins Bett kommt.
Ja, wir sind ja 171, wenn ihr das auf der Karte verfolgen möchtet.
Genau. Und damit Jan morgen auch arbeiten kann, damit Google nicht zusammenbricht und wir alle weiterhin Suchanfragen stellen können zu Adventures, nehmen wir jetzt schon im Bus auf, um versuchen, ein bisschen Gas zu geben. Zweiter Tag der Adventure X angekommen. Nicht ganz so viel los wie gestern, aber erneut viel los. Viel Programm. Wir haben viel gesehen. Mit was ging es denn los?
Die Leute sind alle ein bisschen später aufgestanden, glaube ich, weil es war am Ende doch quasi wieder so voll wie gestern. Es waren nur irgendwie 5 freie Plätze im ganzen Haus.
Ja. Es lag aber auch daran, dass die alle irgendwie am Samstagabend mit dem Pub waren.
Ja, es gibt auch Leute, die Samstagabend um 3 Uhr den Podcast live stellen und dann ins Bett gehen und dann einen Vortrag halten um kurz nach 10.
Oh nee, komm her.
So verrückte Leute gibt's. Und wer macht das Ganze?
Der Michael.
Der Michael. Michael hält einen Vortrag.
Es gab nämlich einen Vortrag von Adventure Treff von Michael. Und zwar darüber, wie Entwickler mit der Presse reden, wie sie richtig Pressemitteilungen schreiben, wie sie Presskits veröffentlichen. Was, glaube ich, sehr hilfreich war für viele der Anwesenden, weil da ganz viele Leute da waren, die gerade anfangen, Spiele zu entwickeln oder die so Indie-Entwickler oder die gerne Spiele entwickeln möchten in der Zukunft und die einfach noch keine Erfahrung mit der Presse haben. Von daher, glaube ich, ein hilfreicher Vortrag für viele da.
Ich glaube auch, es ist immer gefährlich, wenn man so sich selbst so, also man natürlich hat Michael die ganze Arbeit gemacht, aber immer ein bisschen gefährlich, wenn man, wo sein Name dran ist, sich selbst so lobt. Aber das Feedback war, glaube ich, echt gut und ich hatte auch den Eindruck, einen wirklich tollen Vortrag, den der Michael da gemacht hat.
Muss ich mal die Jana mitgrüßen, die mir sehr geholfen hat, diese ganze Präsentation vorzubereiten. Also der Hintergrundgedanke war ja eigentlich der, dass ich mir Arbeit sparen wollte.
Ich meine, nicht nur mir, sondern
einmal ein bisschen investieren in den
Vortrag. Genau, richtig. Ja. Auch einmal investieren für die Entwickler halt einfach mal alles richtig aufzusetzen. Und wenn das steht, dann hat man es halt wesentlich einfacher dann in den ganzen Mailverkehr, den man durch das Beantworten von unnützen Fragen halt ständig hat, halt irgendwie eindämmen zu können. Halt irgendwie. Darum ging es mir halt, dass die Leute halt wirklich in der Lage sind, ihr Zeug, das sie haben, mit einem Schlag an jeden weiterleiten zu können, der es halt haben muss. Und dann braucht man nicht ständig jede einzelne Anfrage zu beantworten. Und ich glaube ja auch, dass das sinnvoll ist. Das muss man halt einfach einmal machen.
Ja. Aber sagen wir ein bisschen über die Spiele reden, die wir gesehen haben.
Ja.
Wir können auch mal zu den Spielen springen.
Weil ich glaube, wir haben gerade nicht den Plan hier im Bus der ganzen Vorträge. Deswegen würde ich sagen, machen wir den gleich zu Hause.
Komm, wir machen.
Ja. Und reden jetzt über die Spiele, die wir im Foyer gesehen haben. Weil vor dem Vortragsraum war halt ein großes Foyer, in dem ganz viele Leute ihre Spiele ausgestellt haben. Spiele, die es schon gibt, aber auch Spiele, die noch erst noch rauskommen. Spiele, die ganz am Anfang der Entwicklung sind. Und da waren einige spannende Sachen dabei.
Ja, zum Beispiel, was ich jetzt sagen kann, Out of Coverage habe ich mir zum Beispiel angeschaut. Ein Spiel, das von einem saudi-arabischen Team entwickelt wird. Und das ist natürlich
ungewöhnlich.
Erstmal ungewöhnlich, weil man sich denkt, aus Saudi-Arabien Adventures, das hat man sonst so jetzt noch nicht so gehört. Die beim Iran ab und zu mal gesehen auf der Gamescom, aus Saudi-Arabien glaube ich bisher noch nie so. Das Ganze wurde vorgestellt von einer Person, die eigentlich in New York sitzt und mit diesem Team zusammenarbeitet, der früher bei Ubisoft Montreal gearbeitet hat und über Kontakte, Freundschaftskontakte irgendwie an dieses Team herangekommen ist, das in Saudi-Arabien sitzt und natürlich die auch ein Interesse daran haben, mal ihre Spiele mal der westlichen Welt zu zeigen und der denen da so ein bisschen hilft und das halt eben aufstellt. Spiel selber handelt von einem Darsteller, ich habe jetzt den Namen vergessen, der in der Wüste also mit seinen Freunden unterwegs ist, ich glaube auch wirklich in Saudi-Arabien und dann irgendwie in der Wüste strandet und irgendwie alleingelassen wird und vergessen wird und dann irgendwann so eine Knockout-Situation hat und dann in einer Stadt wieder aufwacht, die, wo es eben kein Coverage gibt, also wo man nicht mehr telefonieren kann und wo es auch, glaube ich, keinen Strom gibt und er weiß auch nicht genau, wo er ist, warum er da ist und stellt sich dann heraus, dass dieses Dorf, in dem er ist, dass da so ein ja, Bösewicht quasi dieses Dorf heimsuchen wird und herauszufinden, warum man da ist und was das Ganze zu tun hat, das ist so die Kernaufgabe.
Das war ziemlich open world, soweit ich das gesehen habe. Das Spiel ist barrierefrei.
Das Spiel ist super barrierefrei, also es ist ein 2,5D-Point-and-Click-Adventure auf Unity-Basis und man klickt sich doch wirklich sehr viele Screens, also ich habe ein bisschen rumgespielt und habe da glaube ich schon so an die 10 Screens innerhalb kürzester Zeit eigentlich so gesehen. Also es ist sehr viel zu sehen, es ist, man kann eigentlich alles machen. Ist ansonsten was sehr simpel, klassische Puzzle, Rätsel, es gab jetzt nichts, was irgendwie besonders herausgestochen ist, sondern wirklich so ein ganz klassisches Adventure-Game, grafisch, sieht noch ein bisschen altbacken aus, es ist auch noch keine finale Version, es war auch noch nicht alles fertig, so mit Animation und so. Aber es ist auch nicht so der Kern des Spiels, also es ist jetzt kein AAA-Titel, sondern schon ein Indie-Titel. Aber er baut wohl sehr viele Kulturaspekte auch ein und will auch so ein bisschen, so wie ich das verstanden habe, so ein bisschen die, also die arabische Mentalität auch so ein bisschen mit einfließen lassen oder die Mentalität des Mittleren und Nahen Ostens. Um uns auch ein bisschen unterhalten zu darüber, was das so ethisch bedeutet, so mit dem Land zusammenzuarbeiten. Es gibt da Leute, die das auch kritisieren und so. Ist auch ein Teil des Spiels, also es ist auch so Regimekritik, ist aber auch ein bisschen dabei. Näheres dazu sagen kann ich noch nicht, dafür habe ich nicht genug gesehen. Person war nett.
Ich gehe mal davon aus, so viel Regimekritik, wie man in Saudi-Arabien halt üben kann.
Ich vermute es auch. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Frauen im Burka rumlaufen, sondern dass es hat schon auch westliche Einflüsse auch drin. Aber viel
präsentiert dabei ja auch Amerikaner.
Ne? Der Typ ist Amerikaner, aber hat halt irgendwie schon mal Wurzeln da in dem Land.
Ja, genau. Das Team ist auch teilweise dort.
Genau, das Team ist da. Netter Titel, kann man sich mal näher anschauen. Also das große Feature, glaube ich, ist wirklich dieses Open World. Also wer mal ein Adventure will, bei dem man wirklich eine große Stadt durchsucht, im klassischen Stil, der kann sich das mal näher anschauen. Erscheint für iOS, Android, Linux, PC, Mac, glaube ich. Und sie diskutieren angeblich mit Sony und also mit Microsoft, ob sie es auf Konsole bringen. Ja, muss man mal sehen. Aber jetzt sonst nichts, was jetzt total heraussticht. Aber halt ein ungewöhnlicher Titel sonst.
Ja, ich kann mal mit meinem Highlight des Tages anfangen. Mein Highlight gestern war ja Genius and Evil, worüber ich gestern was gesagt habe. Heute mein Highlight war Agatha Knife. Knife wie Messer. Und zwar ist es ein klassisches Point-and-Click-Adventure über ein junges Mädchen, das Tiere sehr lieb hat. Das aber auch die Tochter ist von dem örtlichen Metzger-Ehepaar. Und die Tiere dann immer tothauen muss und aufschlitzen und schlachten.
Das ist ein Konflikt.
Das ist ein Konflikt, genau. Und sie hat aber eigentlich kein Problem mit. Sie mag die Tiere und sie mag aber auch das Fleisch und schlachtet die gerne. Das Problem, was sie hat, ist, dass die Tiere alle Angst vor ihr haben, wenn sie mit dem Messer kommen. Und das macht sie traurig.
Ah.
Und das Spiel fängt da an, wo ihre Mutter sie das erste Mal mitnimmt in die Kirche. Und dann sitzt sie dann in der Kirche und der Pfarrer erzählt was, dass er also der Gesandte vom Time Lord ist und man also jetzt Käse in dem Automaten in der Kirche kaufen muss, um Absolution zu erfahren. Und sie versteht das alles nicht so, wie das ist mit der Religion.
Verstehe ich nicht, ist eigentlich vollkommen klar, oder?
Ja, hat also ein bisschen Zweifel und dann läuft sie ein bisschen durch die Gegend und dann findet sie gegenüber von der Kirche den Laden, der als Agentur anbietet, Religionen zu erfinden. Und die Frau hat auch die Religion von dem Time Lord und dem Käse erfunden, die irgendwie die Probleme jetzt die von erfunden. Dem Pfarrer löst,
das
die insbesondere die Probleme von dem Pfarrer, die Probleme von dem Pfarrer, die im Wesentlichen darauf begründen, dass er Geld braucht und das so rechtfertigt jetzt. Und dann erklärt das Mädchen der Frau ihr eigenes Problem, dass die Tiere Angst haben, wenn sie mit dem Messer kommen. Und das findet die Frau ist ein sehr interessantes Problem. Und bietet ihr also an, auch für sie eine maßgeschneiderte Religion zu erfinden, die speziell dieses Problem löst. Und das sogar umsonst tut, weil das so ein interessantes Problem ist, dass sie das, dass diese Religion als Showcase-Religion nehmen kann für ihre Agentur, um da Werbung zu machen für weitere Aufträge. Soweit habe ich gespielt und das hat mich schon sehr angesprochen. Die Grafik ist sehr knuffig, ist klassisches Point-and-Click, wahrscheinlich nicht allzu kompliziert, aber fand ich gut.
Klingt nach einer spannenden Geschichte.
Das ist auch schon deren zweites Spiel. Das erste war Mechanica, das gibt es schon auf Steam. Das ist ein spanisches Studio, Mando sehr klein. Protocol. Genau, Mando Protocol, sehr klein. Und sieht echt süß aus, finde ich auch.
Weitere Spiele. Haben wir noch was?
Ja. Der Michael ist gerade.
Der Michael.
Isst gerade Schokolade.
Ja. Also mach ich mal weiter. Ich habe ja noch. Ich habe einfach die ganzen. Wir gehen gerade die Flyer durch, die wir alle mitgenommen haben von den Ständen heute. Der nächste Flyer, den ich habe, ist hier Waldemar the Warlock von Carlos. Was wir schon.
Den hast du. Aventure hier.
Genau,
Javi.
Spanische Kollegen-Webseite.
Genau. Sorry, Javi. Waldemar mit The Warlock, das habe ich schon ein paar Mal auf der Gamescom gesehen und ich habe es mir jetzt heute auch nicht nochmal angeguckt, aber er hat wohl einiges gezeigt den Leuten, die da vor Ort waren. Das war hauptsächlich für...
Es ist wohl, also ich habe mit ihm ein bisschen gesprochen, es ist die gleiche Demo wie auf der Gamescom, aber auf Englisch. Also es ist... Ja. Man kann es jetzt auch spielen, wenn man kein Spanisch kann.
Genau.
Der Michael hat fertig gegessen.
Genau. Ich will es hier nur abgeben. Ich habe in ein Ding reingeschaut, das heißt Thing in Itself. Das ist ein kleines Game, das gerade für Windows entwickelt worden ist von einem zweiköpfigen Studio. Ganz liebe Leute. Hat eine Spielzeit von nur 15 Minuten und basiert auf Dialogen, die keine Auswirkungen haben. Das heißt im Prinzip spielt man dieses Spiel komplett durch, ohne dass man irgendwie die Möglichkeit hat, auf den Storyverlauf Einfluss zu nehmen. Aber trotzdem hat man unterschiedliche Dialogoptionen, die man anwählen kann. Das wird zwar immer wieder zum selben Ziel zurück und das Spiel erzählt halt irgendwie so in 15 Minuten Beziehungen zwischen einem Mann und einer Frau. Und ich möchte jetzt nicht zu viel dazu verraten zu der Story. Grafisch ist es ein 3D-Titel, in dem alle Objekte einfach flach sind. Ja, die haben die also gar nicht irgendwie so als 3D-Modelle ausgearbeitet, sondern so flache Sachen mit Texturen. Weil die sind halt, ja, das ist denn ihr erster Titel, die können das halt noch nicht so gut. Und die wollten einfach nur demonstrieren, was sie erzählerisch drauf haben.
Ach, die Begründung dafür ist, dass sie es nicht so gut können. Ich dachte, also das ist so wie bei Paper Mario oder so, dass alles auf Papier ist. Oder?
Das ist ja wirklich auch auf das Erzählen von der Story, beziehungsweise auf die Dialoge Wert legen und da machen sie halt grafische Abstriche. Aber ich muss echt sagen, erzählerisch, auch wenn es 15 Minuten sind und in drei Akte unterteilt, war das schon tief. Ja, also es löst Emotionen aus, das Ding. Das gibt es in Kürze so irgendwie für 2-3 Euro bei Steam zu kaufen. Und danach werden sie an ihr nächstes großes Spiel rangehen. Also das ist jetzt so Thing in Itself. Einmal komplett, einmal komplett durchgespielt während der Adventure X, einfach mal so in 15 Minuten. Kann man sich ansehen.
Okay, nächster Flyer. Ich habe einen Flyer, da steht drauf Vive le Roi. Das ist französisch und ist entstanden und designt von Sylvain Sekir. Sagt mir gar nichts. Sagt irgendwem was?
Désiré.
Ja, Désiré ist der nächste Flyer.
Ja, das ist aber das ist der gleiche Entwickler. Désiré haben wir getestet.
Richtig. Désiré ist auch verlinkt im Adventure X Übersichtsseite im Frühen Vogel.
Das ist auch ein Sponsor, genau. Irgendwie so ein bisschen.
Aber dann ist das vielleicht das neue Spiel von ihm?
Das ist das neue Spiel von ihm, genau. Ja. Das ist auch diesmal kein Adventure, sondern es ist ein Plattformer. Es war ein relativ einfacher, der ursprünglich. Also das ist ein Plattformer, der eigentlich mehr für Phones, also Smartphones und für Tablets entwickelt worden ist, ohne großen Anspruch.
Okay, ist ein Plattformer für Telefone, können wir zum nächsten Flyer geben.
Genau.
Diese Serie haben wir getestet.
Ja.
Dann habe ich einen Flyer, da steht überhaupt nichts drauf. Crowns and Pawns steht hinten.
Die hatten keine spielbare Version, die hatten nur irgendwie so ein Video zu zeigen, das ich nicht gesehen habe, aber das haben mir mehrere Leute erzählt, das kannst du nicht spielen.
Okay, www.crownsandpawns.com. Ich glaube, wenn ihr dahin geht, wisst ihr mehr als wir.
Ja.
Da fällt schon was raus. Was fällt da raus? Ja, Manchester Spiffing, das haben wir gestern, haben wir was zu gesagt?
Genau.
Wahnsinnig lustig, kaufen.
Ja, kommt genau. Am 7.12. raus.
Lancelot's Hangover.
Ja, wollen wir nicht darüber diskutieren, oder? Das ist eigentlich unser Highlight immer. Irgendwie.
Jean-Baptiste, also der Macher, ist halt ein Highlight. Es ist das Erste, was man am Morgen sieht, und es ist das Letzte, was man sieht, wenn man in den Bus steigt. Viele Grüße. Und wer unseren Twitter verfolgt hat, der hat ihn auch schon gesehen. Wenn das Spiel nur halb so lustig wird wie er, wird es ein Erfolg.
Ja.
Bertrand Fiddle, nächster Flyer.
Ja, ganz, ganz große Sache. Ersten Teil hatten wir mal getestet. Seth Burnett aus, ich glaube, Bristol. Ganz lustiger Typ.
Der aber nicht gefilmt werden möchte.
Nicht gefilmt werden
möchte. Er war nicht da, wir konnten dann nur Bertrand Fiddle selber interviewen.
Ja, wir haben ihn nur auditiert. Nein, auf Audio aufgenommen. So.
Genau.
Arbeitet am zweiten Teil gerade. Ich glaube, im Februar oder März soll der zweite Teil rauskommen von Bertrand Fiddle. Mit Unterstützung von Deck 13, die deutsche Übersetzung machen. Und
gespielt haben wir das schon kurz auf der Gamescom. Hat mir sehr gut gefallen. Ist wahnsinnig witzig auch. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal das Interview ein, dass wir das 3 Minuten ist oder so und das wir aufgenommen haben heute. Alright, I'm standing here in a presentation with Bertrand Fiddle, and who am I talking to?
Talking to Bertrand Fiddle himself, so very nice to meet you.
Nice to meet you too.
Yeah.
Can you explain to our readers, the part of our readers who are not familiar with Bertrand Fiddle, what it is about?
Well, I'm the world's greatest Victorian explorer, and I've been having a bit down on my luck at the moment. I find it quite hard to find a good adventure. So I'm currently working in a soap factory to try and make ends meet, but I've got a feeling that I'm going to find a really good adventure soon, and when that happens, I don't care what my wife says, I'm going to go for it.
It's already your second adventure, I think.
Oh, I've had lots of adventures, yeah. So this is my second one that's been made into a game, but I've had adventures all over the world. I've been to the bottom of the sea, I've been to the moon, but yeah, as I say, at the moment, things are a little bit quiet, so I'm just sort of like making ends meet, working in London.
What drives you to making going on all these adventures?
But it's what I do, it's in my blood, I think. I was born to adventure, so without adventure, I feel like I'm nothing, basically.
And do you already have an idea what your next adventure is going to be about?
I've got a long list of what I'd love to do. I'd love to like rediscover Atlantis. There's some lost tribes in the Amazon that I'd love to go and check out. But yeah, at the moment, yeah, like I say, I'm just staying in Victorian London. I've got a bet with Sherlock Holmes that I can find Jeff the murderer before he does. So I'm going to focus on that. And
So beating Sherlock Holmes is quite a task. How are you going to approach that?
I don't think Sherlock's as good as people say he is, to be honest. He's a bit up himself. And you know, I've got the skills to pay the bills. So, with my trusty manservant Gavin, I think we can more than outwit Sherlock Holmes.
And what makes you want to stay in Victorian London?
Well, I've got a house here, so and my wife doesn't want to leave. She's very happy when I go away on adventures, but yeah, she doesn't want to move from our present house. So I'm just gonna see what happens. There's some interesting advances in technology happening at the moment. Some of the new,
for example,
some of the new Zeppelins that are being invented, like can go around 20 miles per hour. Yeah, there's some lovely little steam engines I've been looking at, so I might treat myself to one of those.
Are you not afraid of that? Because it seems to be quite dangerous to go on this kind of thing.
Well, as I say, I'm an adventurer. I'm born I'm drawn to danger, yes. So the more dangerous, the better, really. As long as there's proper safety precautions in place, then I will do anything. I will defy all danger.
Yeah. Have you had one thing in Victorian London that you could change? What would you change?
The urchins. There are too many urchins around begging. They get in the way when you're trying to walk to the bread shop. They're just everywhere. So I definitely make some law about the amount of urchins that are allowed to gather in one place at a time.
All right, thank you very much. We at Adventure Trev wish you lots of luck with your next adventure and all the adventures that are after that.
Yeah, thank you very much. Toodaloo. Yeah.
Thank you.
Ja, und das war das Interview. War das spannend, oder?
Ja, das war ein ungewöhnliches Interview. Habe ich so noch nicht gehabt. Hätte er mir vorher sagen können, dass er Bertram Fiddle ist. Ich dachte, das wäre sehr nett gewesen.
Weiter geht's.
Nächster Flyer. Harold.
Haben wir uns auf der Gamescom, ich habe mit denen kurz unterhalten. Wir haben uns das auf der Gamescom sehr intensiv hier angesehen. Also ich habe damals die beiden Demos auf der Gamescom durchgespielt. Deswegen haben wir es jetzt heute nicht angeschaut. Ich denke nicht, dass es recht viel mehr zu sehen gab. Wer es interessiert, kann sich das auf der Gamescom bei uns im Podcast nochmal raussuchen. Tolles Spiel aus Holland. Sieht super schön aus. Episodentitel. Erscheint, glaube ich, jetzt demnächst. Ist, glaube ich, noch nicht draußen, aber...
März oder April irgendwie.
Genau, und geht halt, spielt dann in einer, so einem Paralleluniversum, wo es um Kolonialisierung geht, im Prinzip so als Kernthema.
Und so weiter, genau.
Und das hat so einen Steampunk-Style, spielt auch primär auf dem Schiff. Sieht toll aus, nette Leute. Kann man sich angucken.
Ja, sehe ich auch so. Wir sind Elephant and Castle, da steigen wir nicht aus. Aber das ist nur so als Info wahrscheinlich die Gegend, in der Her Story spielt.
Ja, das ist so. Das haben wir aber nicht gesehen.
Das haben wir nicht gesehen, aber ich mache immer gerne Werbung für Her Story. Nächster Flyer ist Waifu High. Das ist ein Visual Novel, der noch nicht sehr weit ist. Also die haben wohl eine Demo, die 3 Stunden lang ist. Was nicht
viel ist für eine Visual Novel.
Ja, einmal das und die ganzen Assets, die sie haben, sind auch wohl Public Domain, den sie im Internet gefunden haben.
Interessant.
Kann man auch machen, ne?
Okay. Und sie planen, glaube ich, einen Kickstarter zu machen, um das, um zu finanzieren, dass richtig,
noch mehr kostenlos,
dass sie eigene Assets, dass sie eigene Assets benutzen können oder produzieren können. Ja. Es gibt eine Demo online. Es gibt, wo ist das? Sie haben hier ganz viele Twitter und YouTube und E-Mail-Adresse.
Vielleicht
nehme
ich auch nicht.
Nee. Waifu High. WAIFUHIGH. Wenn ihr das sucht, findet ihr die Demo. Mit Public Domain Assets. Dann haben wir hier den Flyer von Buchanan Productions. Die Paper Brexit, Paper Drumpf und Supremacy vorstellen oder vorgestellt haben. Ich habe sie aber nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Ich auch
aber nicht. Hat er nicht auch einen Vortrag gehalten?
Der hat auch.
Den wir auf Video haben?
Der hat einen der Vorträge gehalten. Ich glaube Gary Buchanan, kann
ja,
das
genau
sein?
Ja, genau. Richtig.
Und
Wir wissen nichts.
In der Zeit haben wir uns die ganzen Spiele angeguckt, die wir gerade alle vorlesen.
Ja, während er den Vortrag gehalten hat. Deswegen war er nicht da und wir wissen nichts darüber.
Ja.
Man kann nicht alles machen auf der Venture 6, es ist zu viel gleichzeitig.
Das stimmt, ja. Hast du noch was? Ja.
Das war ein. Moment, ich habe hier noch. Das habe ich noch. Das ist Dialogue, a Writer's Story. Was
kenn ich auch nicht.
Eine Art Dialogsimulator ist das.
Ah, ja, ja, ja. Ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht gespielt.
Ja, also es gibt so eine 2D-Karte mit Dialogfetzen, wo man sich dann immer in eine Richtung weiter bewegen kann, um den Dialog in gewisse Richtungen zu lenken. Und so kann man sich irgendwelche Dialoge zusammensetzen. Es gibt noch einen anderen Modus, wo man E-Mails schreiben muss und dann kann man mit einer E-Mail anfangen oder so und dann schreibt man Teile wieder um und kann dann interaktiv sich die E-Mail zusammenklicken. Und das gibt's schon bei, ich glaube, gibt's das schon? tpowergames.co.uk/games. Ich glaube, da kann man das schon spielen. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt.
Ja, ich habe auch noch einen gesehen hier. Da sind noch die Leute auf mich zugekommen von The Circle. The Circle ist ein VR-Game. Soweit ich es gesehen habe, war das eine HTC Vive. Die da am Start hatten, da haben sehr viele lustige Leute vor diesem Ding gesessen und haben sehr lustig ausgesehen, weil sie die VR-Brille auf dem Kopf hatten und 2 Controller in der Hand und dann auch sehr viel Platz dafür gebraucht haben und damit auch ab und zu mal in die Zuschauer reingestoßen haben mit diesen Controllern. Müssen wir uns mal näher ansehen, da kriegen wir noch Material zugeschickt von denen und dann, also ich habe es nicht gespielt, weil ich gehöre leider zu den Menschen, die keine VR-Brille tragen können, weil dann wird denen schlecht und deswegen musste ich die leider irgendwie so darauf verweisen, dass sie mir doch bitte was zuschicken sollen. Warten wir drauf und dann schauen wir uns das mal näher an. Aber Aber wir können nochmal drüber reden, was wir an Vorträgen noch gesehen haben.
Wird die auch schlecht bei HTC Vive?
Weiß ich nicht. Ich habe bis jetzt nur Oculus Rift ausprobiert.
Den zweiten Development Kit?
Den zweiten Development Kit von der Oculus, ja.
Da werden wir auch, also ich bin mir noch bei der zweiten Development Kit von der Oculus schon auch schlecht. Also ja, ja, Oculus klappt bei mir nicht.
Kommt drauf an, was drauf läuft. Also ich empfehle dir mal zum Beispiel HTC Vive auszuprobieren.
Ja, ich wollte halt jetzt nur nicht, weil ich an dem Tag auch noch einen Talk und ein Panel habe, dass ich mich dann mit einer HTC Vive eventuell dann ins Ausschieße.
Ja, ja, nee, das ist klar, aber bevor du für immer und ewig sagst, nee, bei allen VR-Brillen wird mir schlecht, probier's mal.
Ich überlege auch schon, ob ich die PlayStation VR mal ausprobieren sollte, vielleicht einfach, das wäre auch mal eine Idee.
Ja, die habe ich auch noch nicht aufgehört.
Wir haben noch Weiß noch gerade See, aber das ist, glaube ich, kein Adventure.
Ach so, das stimmt.
Noch gesprochen von Plush, die machen so Kinderspiele.
Die Zwuggles.
Zwuggles, Entschuldigung. Zwuggles. Ist so eine Mischung aus Adventure und Click-Minispiel-Sachen, die halt sich an kleinste Kinder richten, aber die auch eine Story haben und sehr nett gezeichnet sind. Richtet sich an Kinder für 4 bis 8. Gibt es, glaube ich, so wirklich was auf Android und iOS. Genau, nette Leute dahinter und sehr netter Stil. Ich habe es jetzt allerdings selber nicht angespielt, aber wir haben uns einen Flyer mitgenommen. Der Jan guckt ihn gerade nochmal an. Was sagst du dazu?
Ja, ich habe das Spiel auch nicht gespielt, aber ich habe eben mit dem Johannes gesprochen, der auch in London wohnt. Genau. Ist ein Deutscher, der in London wohnt und das von hier mitentwickelt und Der schien fit zu sein. Also das ist bestimmt wenn ich mir die Screenshots anschaue, für Kinder auch eine sehr schöne Sache.
Genau, ich habe über die Schulter geguckt bei ein paar Leuten, die gespielt haben, als gerade jemand da war und es sah auch super nett aus, auch nette Spiele, die alles so ein bisschen minispielmäßig, aber eben auch mit Story, also es ist jetzt kein reines, es ist nicht dumm, also es ist schon mit einer Idee dahinter. Ja. Also wer kleine Kinder hat im Alter von 4 bis 8, der kann ja mal einen Blick drauf werfen.
Ja, gibt's für iOS und Android und heißt die Zwuggles, Z-W-U-G-G-E-L.
Der zweite Teil kam im September raus, vor einiger Zeit. Also, und sie arbeiten auch schon an der dritten Story.
Ja, sie arbeiten da weiter in die Richtung.
Wo sind wir denn?
Zeit für den Cut hier?
Wir sind
Waterloo Bridge.
Das heißt, wir fahren noch ein bisschen.
Okay.
Dann können wir nochmal schauen, was gab's denn. Nach dem Talk, den ich gemacht habe, kam der Alexis Kennedy mit seinem Talk. Der hat
genau, da geht's
Game Designer.
Ja, es ging um Poetry irgendwie. Ich habe nicht so mitbekommen, weil er ist ganz viel hin und her gelaufen. Immer nach links und nach rechts. Und ich habe die Kamera hin und her geschwenkt und war so konzentriert mit Kameraschwenken, dass ich gar nicht mal genau weiß, um was es gegangen ist.
Es ging um Poetic Design und er sieht sich als Poetic Designer, er ist sehr Interactive Fiction erfahren und hat im Grunde auch The Sunless Ocean ist sein Spiel gewesen. The Sunless Seas, Entschuldigung.
Sunless Seas, ja.
Und er hat auch so ein bisschen die Geschichte von seinem Werdegang, womit er angefangen hat. London Falling war, glaube ich, das erste, was offenbar 1,5 Millionen Wörter hat, was komplett absurd ist. Was mehr als drei komplette Herr der Ringe-Trilogien sind. Und hat sich dann ein bisschen zurückgenommen später mit der Textmenge, hat aber immer noch viel Text produziert. Und es ging ihm so darum, wie man Metaphern einsetzt im Zusammenspiel zwischen Spielmechanik und Story letztendlich und wie man gewisse Dinge, gewisse Konzepte mit verschiedenen Metaphern assoziieren kann und abhängig davon, welche Metapher man benutzt, um diese Konzepte zu beschreiben, ändert sich auch die Spielmechanik, mit der man diese Konzepte dann realisiert. Und das war so ein bisschen das, worüber er geredet hat.
Okay, dann war, glaube ich, kurz Pause und dann ging es eigentlich mit dem Panel schon weiter.
Ja, das Panel des Tages Sonntag mit Ellie Gibson.
Ellie Gibson hat lange Zeit, viele Jahre für Eurogamer geschrieben, über Spiele.
Hat viele andere Sachen gemacht.
Ich kenne sie, weil sie aktuell eine Fernsehsendung moderiert. Eine lustige Fernsehsendung mit Computerspielen.
Ja, es war irgendwie so ein 8-Bit-Dings da irgendwie, ne?
Go 8-Bit.
Go 8-Bit, genau.
Dara O'Brien's Go 8-Bit heißt die Sendung. Okay. Ist eine sehr schöne Sendung, kennt in Deutschland aber wahrscheinlich niemand.
Ja, da war Richard Corbett dabei. Den haben wir gestern schon gesehen in einem eigenen Talk. Da hat er berichtet über. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber das ging, glaube ich, auch irgendwie um Ride.
Es ging um Humor in Spielen. Der hat auch lange Überspiele geschrieben und ist dann auf die Seite gewechselt, der Fürspiele-Schreiber.
Ja. Dann war dabei der John Walker, Redakteur bei Rock Paper Shotgun.
Und du?
Und ich, ja.
We terminate here.
Okay, wir schalten ab.
Dann terminaten wir mal kurz und gleich wieder da. Okay, unser Bus wurde terminatoriert, hat Puff gemacht und war weg. Und dann standen wir im besten Londoner Wetter. Und ein paar Minuten später waren wir bei Jan.
Ja, und zwar ist gestern so ein bisschen zu warm noch und ein bisschen zu wenig regnerisch. Deswegen haben wir da heute ein bisschen nachgelegt.
Es war echt trocken was.
Genau, und wie man hört, ist es wieder ruhiger. Wir sitzen wieder im Wohnzimmer von Jan und wir waren stehen geblieben. Beim Panel Talk.
Richtig.
Bei dem auch Michael dabei war, neben den anderen Leuten, die wir schon vorgestellt haben.
Richtig.
Und was ging es denn thematisch?
Nachdem es gestern ging um das Schreiben für Spiele, ging es heute um das Schreiben über Spiele.
Richtig. Das stimmt so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen überfordert. Weil.
Dafür hast du es gut gemacht.
Basti.
Ich hatte nämlich tatsächlich mich so sehr auf den Talk am Morgen konzentriert, dass ich das Panel gar nicht erst irgendwie ins Auge gefasst hatte. Das heißt, ich bin da rein ohne jegliche Ahnung.
Was sagen wir da?
Oh! Aber ich habe gehört, ich habe es ganz gut gemacht.
Was sagen wir da? Ah! So. Was sich mal wundert, wir trinken natürlich, wie sich's gehört, in England leckeren Tee.
Ja.
Genau.
Was hast du da erzählt?
Schreiben das weiß ich nicht. Das müsst ihr wissen. Ich habe zugeguckt.
Ja, es war aber nicht so interessant, oder?
Ja, sag du.
Ja, es ging halt thematisch um die ewige Frage. Also erstmal sehr lustig moderiert wieder mal von Alistair Beckett King.
Ja.
Wir haben auch, wer ihn nicht kennt, es gibt ein Interview, ein Video-Interview unter anderem auch bei uns im YouTube-Channel, das sehr witzig ist. Sehr witziger Mensch, Autor von der Likutalot. Und die Kernaussage am Anfang war eigentlich, wie grausam kann man eigentlich sein, wenn man Spiele reviewt, an den anderen Leute ihr Herzblut stecken und dann sagt, das ist ein Kackspiel.
Ja.
Das ist eigentlich so die Kernaussage, wie kann man das machen? Und es wurde halt so ein bisschen diskutiert so über die Sache, scheiß drauf, es ist meine Aufgabe als Spieletester einfach zu sagen, wenn ein Spiel kacke ist, ist man so überspitzt, dann muss man es halt auch sagen können und das, darum geht's. Es ist auch eine Kaufberatung. Bis hin zu, das war dann zum Beispiel die Aussage auch von Richard Corbett, dass wenn man selber Spiele entwickelt, dass sich die Perspektive auch ein bisschen ändert. Was ich als jemand, der das auch macht, bestätigen kann. Also ich.
Ja, aber ist trotzdem egal, weil wenn das Spiel kacke ist, ist das Spiel immer noch kacke.
Absolut. Und das ist auch der Grund, warum ich sehr wenig teste, weil man dann irgendwann diese Käufersicht oder diese reine Spielnutzersicht nicht mehr so hat. Darum ging es so ein bisschen, also auch so spezielle Sachen. So diskutiert ganz kurz über die Thematik, ob es Sinn macht, für die Industrie zu testen oder ob man eben primär eigentlich nur für Spieler testet.
Richard hatte noch den Gedanken, dass die schwierigsten Reviews die sind, wo man, die nicht total kacke sind, weil ein Verriss zu schreiben macht halt auch wieder Spaß. Aber am schwierigsten sind die Reviews, wo man merkt, dass da ganz viel Herzblut reingeflossen ist, dass die Entwickler sich wirklich sehr viel Mühe gegeben haben oder da auch viel Geld reingesteckt haben und es dann aber trotzdem schlecht geworden ist am Ende.
Gab auch so andere Themen, über die man immer wieder mal diskutiert, also zum Beispiel, dass es leichter fällt, einen Verriss zu schreiben, wenn das eine bekannte große Firma ist, wo viele Leute halt dran gearbeitet haben, als wenn man einen Verriss schreibt über einen Indie-Titel, bei dem halt andere Leute irgendwie viel Geld reingesteckt haben, da fällt es vielleicht ein bisschen schwerer. was implizit eigentlich so ein bisschen so eine fehlende Objektivität natürlich induziert. Also ja. diese Debatten wurden so ein bisschen geführt.
Wobei mir der Verriss zu Cypher Coach der Verdammnis schon relativ leicht gefallen ist, obwohl kein großer Entwickler dahinter stand.
Ich fand meinen letzten Friss eigentlich, das hat mir auch Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Es war so schlecht, dass ich den Titel vergessen habe.
Ihr seid so grausam, würde ich als so halb, Journalist und Halbentwickler würde sagen, ihr seid viel zu grausam.
Und
wie Alistair Beckett ging.
Golden Life auf dem Weg nach Brasilien hieß es, glaube ich.
Oder Magna Cum Laude.
Magna Cum Laude, ja.
Ja.
Ja. Ja. Das war ja kein richtiger Test, glaube ich. Aber da gab's.
Das war so ein über den Tellerrand Feature, wie auch immer. Ja, darum ging es so ein bisschen. Ja, wer will, kann sich's angucken. Ich fand es interessant zuzuhören, weil wir selber ja auch Journalisten sind. Gesundheit.
Danke.
Aber wie gesagt, keine jetzt riesigen neuen Erkenntnisse.
Nee, war nichts Weltbewegendes. Das waren keine bahnbrechenden Erkenntnisse
jetzt irgendwie. Genau. Ja, genau. Sehr lustig, die. Dame, ich habe den Namen schon vergessen, ich habe dir vorhin gesagt, ich vergesse ihn immer wieder.
Ellie Gibson.
Genau, die war sehr witzig. Da habe ich sehr viel Spaß gehabt mit ihr. Ich kannte die vorher nicht.
Ja.
Also vom Sehen, glaube ich, dachte ich auch, ich habe sie mal gesehen, aber...
ich kenne sie auch nur durch diese Fernsehsendung, ja. Wo sie auch sehr witzig ist.
Okay, gut.
Dann gab es einen Vortrag von Georg...
Hobmeier, glaube ich. Ich habe den Namen jetzt verlegt. Ich hatte ihn vorhin extra noch da, aber ich glaube Hobmeier heißt er, aus Wien. Zum Thema... bist du verschnupft, Jan?
Ein bisschen.
Ja.
Trotz Tee.
Trotz Tee. Und wir hatten so schönes Wetter. Er hat einen Vortrag gehalten über Documentary Games, Docu-Games. Also Spiele, die einen realen Bezug haben. Hat mehrere Beispiele genannt aus von Produkten, die er selber hergestellt hat, in unterschiedlichster Couleur. Also er hat Sachen gemacht über die europäische Grenze. Er hat Sachen gemacht in Afrika, wo sie vor Ort waren und Videoaufnahmen gemacht haben und das dann zusammengemixt hat mit Mitspielen. So dieser Begriff Serious Games hängt da ja so ein bisschen mit drin, aber halt eben, wie kann man Spiele machen, die eben den Anspruch haben, nicht reine Fiktion zu sein, sondern auch einen Fakt vermitteln. Das ist so die Grundidee seines Vortrags gewesen. Und ja. Ich bin in dem Bereich ja selber so ein bisschen unterwegs, fand es recht interessant, auch ein sehr sympathischer Mensch eigentlich soweit. Hat auch ein paar Nicht-Docu-Games so im Portfolio, also hat echt schon viel gemacht.
Ja, ganz am Schluss hat er noch eins empfohlen, wo man als gehirngeschädigte Person in einem Raumschiff mit einer Reinigungsmaschine festhängt und das Raumschiff hält sich für George Washington. Das hat er so im letzten Halbsatz erwähnt, ich habe das nicht weiter recherchiert jetzt.
Es sah ganz lustig aus. Also ich kenne es auch nicht, aber es sah sehr witzig aus.
Und ein Brechtchen-Shooter.
Genau.
Hat er auch erwähnt.
Ja. Hat ein Lacher gegeben.
Ja. So im Spannungsfeld zwischen Serious Game und Kunst.
Ja.
Und Museum.
Also es war einer von diesen Vorträgen, wo man sieht, dass Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, also er selber nennt sich Narrative Writer, glaube ich, oder Narrative Designer, wo man sieht, wie breit doch eigentlich so das ganze Know-how, das aus dem Adventure-Genre kommt, dann angewandt wird. Und eben hier als Beispiel eben auch eben bis hin zum künstlerischen Projekt. So. Dann war Pause kurz. Und ich glaube, dann kam schon der Vortrag von Emily, oder?
Emily Scholte, ja.
Wir haben zwischendrin noch eine Präsentation gehabt von...
Richtig.
Wie hieß es?
Ich habe die Kamera gemacht und dann bin ich. Passe ich immer nicht auf. Doch, du warst dabei, oder?
Da warst du auch.
Du warst auch dabei, ja.
Gott.
Wir waren, wo wir oben waren, im obersten Stockwerk.
Das Discworld.
Ach so, nicht im Präsentationsraum, sondern eine, die wir uns selbst organisiert haben. Ja, ja. Klar. Genau. Wie hieß denn das Game? Das war irgendwas mit Guard.
Niemand vorbereitet.
Du hast eine Karte.
Ich hatte eine Karte, die habe ich aber weggepackt.
Irgendwas mit Guard.
Ich habe nur auf die Kamera geguckt und Aufnahmen gemacht, weil ich gedacht habe, es wird vielleicht ein Feature, aber wir haben dann vergessen, den Ton anzumachen.
Ja, genau.
Passiert uns nie sonst.
Sonst hat man Ton.
Aber ich habe deswegen nichts gehört, weil ich halt ein bisschen entfernt war, aber es sah sehr witzig aus. Es war
Guard City?
Nein.
Nein?
City Guard vielleicht?
Irgend sowas.
Ich glaub, irgendwas mit Guard. Also wir nennen es irgendwas mit Guard.
Ja. Pixel Guard. Das ist schade, dass wir den Titel nicht wissen, weil das sah eigentlich cool aus.
Wir könnten mal reden. Soll ich mal nach... oder Jan, hast du etwa dein Handy an und funkst uns vielleicht dann noch rein?
Ich hab's im Flugmodus.
Soll ich das reicht normal. Ich habe mein Handy nicht im Flugmodus.
Ich habe mein Handy auch nicht im Flugmodus.
Dann kann es bis jetzt noch der Michael gewesen sein.
Ja, wenn es irgendwo klackert, war ich's.
Aber mein Handy ist ganz weit weg.
Wir machen es aber jetzt. Wir können es ja einfach irgendwas mit Garten nennen, reichen den Namen nach und sagen was über das Spiel.
Ja.
Und zwar ist das, also mich hat es sehr an Discworld erinnert. Ist Fantasy, Persiflage, ist auch mit modernen Elementen, also hat vielleicht so ein bisschen Simon the Sorcerer auch reingespielt. Er hat Discworld auch explizit angegeben. Man
kann auch den Look auch, neben Discworld auch Simon the Sorcerer-like.
Ja.
Also 1 und 2.
Ja. AGS entwickelt.
AGS entwickelt sehr, sehr viele Animationen. Der animiert, glaube ich, sehr gerne.
Auch mit Parallax-Scrolling und mit Regeneffekt und mit vielen kleinen Details, die sich bewegen. Auch viele Charaktere im Screen. Also nicht so nur so 2 Leute, sondern auch mal so 5-6.
Ja.
Fand ich auch ganz gut. Auch alle animiert und auch mit Animationen auf Brunnen, Vögel, Leute, solche Sachen. Also echt viel Arbeit drin.
Ja, sehr abgefahrene Ideen dabei. Man hat einfach so eine Szene gesehen, wo quasi eine Filmcrew einen Film dreht mit der Prinzessin, aber es gibt ja keine Filmkameras in dieser Fantasy-Welt, aber in diesem Fall war es eine magische Kamera und mit Magie geht das dann doch wieder. Und dann fällt er irgendwie aus dem Turm raus, fällt in ein Bienennest, dann wird sein Gesicht zerstochen und dann kann nicht mehr
reden. Seine Zunge auch und kann nicht mehr reden, genau.
Und dann kommt nur noch so Gemurmel aus ihm raus und immer wenn er mit Leuten spricht, verstehen die ihn nicht. Und dann ist eines der ersten Rätsel, was man lösen muss, eben, dass man sich sein Gesicht wiederherstellt, dass man wieder reden kann und mit den Leuten sich unterhalten kann. Das fand ich eine sehr schöne Idee. Und man sieht es auch grafisch, wie er eben mit diesem verschwollenen Gesicht rumläuft.
Ja, läuft dann auch in Unterhosen rum, hat halt nichts anderes an gerade. Es hat mich ein bisschen an Lancelot's Hangover erinnert, weil da läuft man ja auch die ganze Zeit in seiner Unterwäsche rum. Ja. Irgendwo hat das eine Parallele, aber ich glaube, es hat überhaupt nichts damit zu tun.
Stilistisch ist es schon sehr anders.
Ja.
Aber humortechnisch könnte es vielleicht in bestimmten Bereichen ein bisschen ähnlich sein, ja. Also es sah lustig aus. Kann man sich, glaube ich, mal angucken, wenn man so Fan auch ist von eben ganz klassischen Adventures.
Richtig. Emily Short, der nächste Vortrag.
Emily Short, ich hatte den Namen so ein bisschen präsent, aber habe sie noch nie so wirklich so bewusst wahrgenommen, jetzt zum ersten Mal gesehen. Ist eine Koryphäe so im Bereich Interactive Fiction, kennt sich da wohl ziemlich aus, hat auch ein paar Titel selber gemacht. Aber ist halt irgendwie...
Hat, glaube ich, auch mal für die Kollegen von Adventure Gamers geschrieben.
Ich meine...
Ah, richtig. Ja. Ich glaube, da erkenne ich den Namen. Und kennt wohl sehr viele Spiele dieser Art aus allen möglichen Epochen. Und hat die wohl auch gespielt. Und hat einen Vortrag gemacht über Interactive Fiction, Past, Present and Future. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Genau, sie hat angefangen, indem sie gesagt hat, man könnte jetzt einen Vortrag machen über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Interactive Fiction. Aber das wäre nicht so spannend. Also hat sie etwas über die Zukunft der Vergangenheit von Interactive Fiction erzählt. Was so viel heißt, wie hat man sich in der Vergangenheit vorgestellt, dass die Zukunft von Interactive Fiction aussehen würde. War aber im Endeffekt dann doch im Wesentlichen ein Vortrag über die Vergangenheit von Interactive Fiction.
Aber ich habe gehört, dass Code 7 erwähnt worden ist, was ja ein aktueller Titel ist.
Genau, also ganz zum Schluss hat sie hat immer gesagt, sie ist normal immer sehr vorsichtig mit Prognosen, weil alle Prognosen, die sie abgegeben hat, waren katastrophal falsch. und ihr ging ein bisschen die Zeit aus am Ende und hat deswegen ganz zum Schluss dann doch noch eine Prognose abgegeben, was jetzt so der Trend ist. Das sah aber eigentlich dann primär so aus, dass sie halt aktuelle Titel noch ein bisschen präsentiert hat. Das war eigentlich so auch das Kernthema des kompletten Vortrags. Es wurden halt wirklich Titel besprochen in Kurzform. Und in dem, was halt die Zukunft jetzt bringt, war eben unter anderem Code 7 als Beispiel noch so schnell genannt, weil es halt ein Titel ist, der sehr Interactive Fiction, also Text-Adventure-lastig ist und viel mit Text gespielt wird. Aber der halt auch neue Elemente dazu bringt, wie jetzt bei Code 7, viel mit Sprachausgabe, viel mit Audio. Und dass halt das zum Beispiel ein Aspekt ist, der halt aktuell ja, die Spiele wieder so auf ein weiteres Level hebt. Dafür war es ein Beispiel. Was auch stimmt, ich finde Code 7
ich finde es großartig.
Ein großartiges Spiel. Ja.
Ich habe es immer noch nicht wirklich gespielt. Ich sehe es immer, ich habe es auf der EGX Rest, da stand es glaube ich rum. Dann stand es auf der Gamescom rum, in der im Indie-Bereich.
Da war ich zu dumm dafür.
Jetzt stand es hier rum und ich sehe es immer vom Weiten, aber ich spiele es nie.
Ich muss dich aber meinen Schutz nehmen, Basti.
Ja.
Ich habe nämlich heute beziehungsweise ich habe dahinter gestanden, als jemand das angespielt hatte. Und es gibt wohl wirklich so eine Sektion, wo das Spiel für eine Zeit gesperrt wird, wenn du stirbst.
Aber das kann sein, vielleicht war das
da. Es kann sein, dass jemand vor dir gerade irgendwie gespielt hat und der ist halt drauf gegangen. Ja, und je öfter du stirbst, desto länger ist auch dieser Zeitraum, bis das gesperrt ist.
Das wusste ich nicht.
Ja, genau.
Also Hintergrund war, ich saß ja da, ich wollte es unbedingt spielen und konnte dann längere Zeit nicht und habe Tasten gedrückt bis zum Umfallen. Es ging nichts. Danach kam irgendwie eine Person, die jetzt auch mal kurz probiert, ist dann gleich wieder gegangen. Und dann kam die dritte Person, die hat dann irgendwie, ich weiß nicht, Leertaste irgendwas gedrückt und dann stand dann New Game. Und dann habe ich mir gedacht, was zur Hölle? Hm? Also vielleicht lag es daran. Ja. Aber das wusste ich noch gar nicht. Ich kenne sonst auch nur bisher kleinere Szenen, die ich mir halt angeschaut habe. Und es gibt ein tolles Feature von unserem Kollegen Hans Duschel in der Adventure-Treff-Show. Ist ein super atmosphärisches Spiel. Also es hat bei mir, ich kenne nur kleine Szenen, aber das, was ich kenne, ist zieht einen sofort rein. Also
ich habe die Episode 0 komplett gespielt.
Ja.
Und es ist ein bisschen sperrig von der Bedienung, wenn man es anfangs nicht kennt, weil es ist ein Konzept, das du bisher noch nicht oft in dieser Form erlebt hast. Das ist im Prinzip eine Textparse mit einer
Autovervollständigung. Vorschlägt, was als
nächstes... Der vorschlägt, was wiederum in einem Menü auftaucht, ja, wo aber auch wieder, wenn du zum Beispiel bestimmte Dinge entdeckst, die einen Namen haben, werden diese Begriffe in dieses Menü mit aufgenommen. Und du gibst dann da wirklich wie objektorientierte Programmierung, ja, gibst da Folgebefehle ein, also auch zusammengesetzte Befehle. Und steuerst damit aber nicht nur direkt ein System, sondern du kannst auch hingehen und sagen, was weiß ich, bewege dich nach Sektor sowieso. Dann läuft halt du sitzt halt da und
man gibt Befehle an
für jemanden anderen.
Genau, so wie ein bisschen richtig. Wie bei Experience 112, wenn das noch jemand kennt, das ist sehr ähnlich.
Das ist alles auf Textbasis. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass ich mich sehr schnell darin einfinden konnte, obwohl es jetzt keine so wirklich grafisch intuitive Sache ist, sondern wirklich auch auf Texteingaben basiert. Aber es hat atmosphärisch halt wirklich was. Deswegen ist es das wert, sich das mal anzusehen. Ja. Code 7 auf jeden Fall mal einen Blick wert.
Genau, damit haben wir das auch nochmal ganz kurz nachträglich quasi noch gereviewt, auch wenn wir es heute nicht angespielt haben.
Ja.
Gut.
Dann
war auch zu sehen, wie gesagt. Okay.
Gehe ich weiter durch die Fotos durch, die ich heute geschossen habe.
Sehr gut.
Da hab ich habe ja von allen Ständen Fotos gemacht.
Das war eine gute Idee von dir.
Falls wir was vergessen haben, finden wir das jetzt. Ich sehe zuerst den Stand von Billy Goat, der mir deswegen gefallen hat, weil sie einen riesengroßen Union Jack als Tischdecke hatten und man deswegen von quer gegenüber schon sehen konnte, woher
der Wind weht.
Ja, woher der Wind weht.
Und Jan schamlos bestochen worden ist für ein hervorragendes Her Majesty's Biffing Review, das er jetzt schreiben muss, weil er eine Colgate Zahnpasta geschenkt bekommen hat.
Und das war ein super Deal, weil ich habe nämlich ein T-Shirt geschenkt gekriegt, muss kein Review schreiben.
Ah ja.
Ich habe ihm einfach seine Zahnpasta abgenommen, weil die dich mit ins Flugzeug nehmen
kann. Ja.
Dann gab es Antioch, ich weiß nicht, wie man das in Englisch ausspricht.
Antioch.
Wie heißt es? Scarlet Bay. Das kennt ihr nicht?
Mm-mm.
Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kann kein Spiel mental zuordnen jetzt gerade.
Das ist ein kooperatives Text-Adventure.
Ein kooperatives?
Darüber habe ich mich auch schon ein paar Monate mit
Für Tablets
und
für Telefone.
Ja. Hast du was Näheres dazu? Also ich habe mich ein paar Leuten über das Thema unterhalten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das sich auf dieses Spiel bezogen hat, weil wir uns ein bisschen unterhalten haben über was Text-Adventure und Koop, wie das funktionieren könnte.
Ich habe das kurz auf der Gamescom angespielt, tatsächlich. Ja. Also Text-Adventure in dem Sinne, es gibt schon Bebilderungen, aber halt Standbilder. Und man spielt es auf zwei Tablets oder zwei Telefonen, wie man es möchte, parallel und muss eben dann abwechselnd sozusagen Entscheidungen treffen, wie es weitergeht. Also das ist, glaube ich, nicht mit freier Texteingabe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Man sucht sich immer aus, wie es weitergeht und man spielt eben zwei Figuren, glaube ich, in dieser Welt und sucht sich dann immer abwechselnd aus, was passiert. Ist ein interessantes Konzept. Ich habe es auch nicht weit genug gespielt. Sie hat noch ein anderes, das heißt Out There. Ich glaube, das ist das gleiche Konzept, nur eine andere Geschichte.
Ja, das waren aber andere Entwickler, die waren an einem anderen Stand, ne?
Achso, weil das hängt hier direkt nebeneinander und sieht ähnlich aus, aber vielleicht war es auch was anderes. Das liegt aber auch so als Tablet rum.
Dieser Apple-Pun ist nicht mehr so.
Der ist nicht gut. Ich muss dazu sagen, der Basti, der hat so einen Hunger.
Ich habe überhaupt keinen Hunger, ich habe so viel Pizza gehabt. Mit größten Dank an die Adventure X-Bäcker, zu denen ich zu meiner Schande, muss ich sagen, nicht zähle. Mhm. Und ich werde das auch ändern. Mit größten Dank habe ich mich heute vollgefressen mit Pizza. Gestern auch schon, heute richtig. Weil mittlerweile ist bei der Adventure X sogar das Essen umsonst. Das ist unfassbar. Und eigentlich habe ich auch keinen Hunger. Ich wollte nur nichts liegen lassen. Und das von gestern noch weiter essen. Aber das ist so...
Die waren gestern schon schlecht, diese komischen...
Die waren gestern schon ein bisschen komisch. Und es sind Rosinen drin. Und wer mag eigentlich Rosinen? Keiner mag Rosinen.
Ich glaube, der Jan mag Rosinen.
Ich lasse das angebissene Bann da. Vielleicht ist es morgen nochmal besser.
Alle beschweren sich immer, du magst keine Oliven, jeder mag doch Oliven.
Ich mag keine Oliven.
Du magst keine sowieso, jeder mag doch. Oh, du willst Tomaten. Keine Zwiebeln auf dem Burger, jeder will
doch Zwiebeln. Du magst keine Tomaten, jeder mag Tomaten.
Ich mag keine Gurken.
Und dann sage ich hier.
Sagt mir jeder, dass jeder Tomaten mag, aber es ist nicht so.
Und dann sage ich hier, Gary mag auch keine
Rosinen
Tomaten.
Sind lecker und dann sagt jeder, nee, Rosinen sind doch gar nicht lecker. Ja. Ich finde irgendwie immer alle auf mich.
Aber wir sind uns doch hier einig, keiner von uns mag Rosinen.
Ja, also ich bin auch. Also, du kannst doch mal zugeben, dass wir uns alle einig sind. Jetzt seid ihr nicht immer so anti. Jetzt seid doch immer dagegen. Jetzt sind wir uns einmal einig, dass Rosinen kacke sind und dann musst du wieder dazwischen grätschen.
Wir sind uns hier gar nicht einig. Wir sind uns nicht darüber einig.
Ja, aber dann such dir was anderes als Rosinen.
Warum bist du in Großbritannien bist du so ein Spalter geworden? Alle, die auf der Insel leben.
Jetzt reiß dich mal zusammen, Basti.
Hoffentlich sperren sie dich ein, wenn der Brexit kommt.
Ich sperre mich aus, aber nicht ein.
Ja, auf der Insel, ausgesperrt auf der Insel.
Ja, die ziehen einfach, die bauen einfach eine Mauer. Die bauen eine Mauer durch den Ärmelkanal.
Die bauen eine Mauer am Strand.
Ja. Ein Damm. Ein Damm quer durch den Ärmelkanal.
Und an der nordirischen Grenze entlang.
Ein Menschendamm. Was? Dann soll ich das Wasser weghalten, sondern nicht Menschen.
Ach so.
Ja, die Amis machen das ja auch, damit die nicht alle nach Kanada auswandern.
Unforeseen Incident. Sag mal was.
Die Kanadier machen das, damit keiner nach Kanada einwandert.
Sag mal was über Unforeseen Incidents, während ich mir ein neues Tempo hole.
Unforeseen Incidents ist das aktuelle Projekt von Application Systems Heidelberg. Dass die unterstützen. Und
genau, kennen wir von Nelly Kutalot. Ja. Genau. Tolles Spiel, kann man nochmal sagen. Nicht vergessen von Alistair, Beckett King.
Wo auch demnächst doch eine HD-Version des ersten Teils rauskommt. Genau.
Lohnt sich. Und für alle, die beim Adventskalender mitmachen, was wir sie empfehlen.
Ich esse ihm jetzt einen Mini.
Ja, esse eine Mini-Donut weg.
Ich höre euch.
Gar nicht wahr.
Habt ihr was über Unforeseen Incidents gesagt?
Ja, und erstmal haben wir schamlos Werbung gemacht für Application Systems Heidelberg, weil sie uns dafür eine Nelly Kutalot Box springen haben lassen. Vielen Dank dafür. Inklusive Nelly Kutalot Artbook, Adventure Treff Adventskalender könnt ihr den gewinnen. Und,
die sind total nett, aber ich finde, die sollten sich mal umbenennen. Application Systems Heidelberg ist kein guter Name.
Und ich habe mich ja mal total blamiert. Weißt du, warum ich mich blamiert habe?
Du hast dich blamiert.
Ich habe mich blamiert.
Du hast Application Systems Göttingen
genannt. Passiert mir normal nie. Als ich die kennengelernt habe, habe ich die ganze Zeit irgendwie gedacht, dass die zu der Heidelberg Druckerei gehören. Weil für mich war Application Systems Heidelberg irgendwie immer so, da gibt es diese große Druckerei Heidelberg.
Hat die was mit dem Heidelberger Spieleverlag zu tun?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber ich dachte das immer und ich habe dann zum Volker so gesagt, so, naja, ich weiß ja, ihr kommt ja eher so aus dem Druckbereich. Und dann war er so ein bisschen irritiert, dass wir das irgendwann aufgeklärt haben, dass sie nichts damit zu tun haben. Aber eben auch die Assoziation, das ist eigentlich gar keine Spielefirma, sondern die machen das so nebenbei. Aber eigentlich machen die schon sehr Also die sind schon voll dabei.
Es gibt aber nichts auf der Welt, was man machen kann, dass Application Systems Heidelberg der beste Name für die Firma ist.
Du weißt ja gar nichts über den Ursprung. Hm?
Es gibt ja auch Infocom.
Ja, natürlich.
Weißt du, wie der Name Infocom entstanden ist?
Aus der Domain von denen.
Die war noch frei.
Ja. Info.com.
Die kennen das aber wirklich, dass sie irgendwann festgestellt haben, damit können wir alles verkaufen. Das ist so, ja, wirklich so, das ist egal. Gut.
Wir gründen jetzt mal eine Firma und dann gucken wir, was wir machen.
So, nachdem wir jetzt weitere Sachen reden, die vollkommen unvorhersehbar sind, reden wir jetzt über unforeseen incidents.
Das war gut.
Ja, das war eine hervorragende, unvorhersehbare Überleitung. Und um diesen peinlichen Vorfall jetzt besser in den Griff zu kriegen, kann der Jan, der ein Interview geführt hat, das wir auch noch zeigen werden, deswegen glaube ich, brauchen wir auch nicht total viel verraten, aber du kannst gleich ganz kurz sagen, was es geht.
Also es geht um ein Virus und um eine Verschwörung.
Und um was es im Detail geht, sieht man im Interview.
Eigentlich nicht.
Oh.
So viel mehr verraten haben sie nicht.
Gibt es denn trotzdem einen Grund, das Interview sich anzugucken?
Ja, man erfährt ein bisschen über die Leute, die das Spiel machen.
Ja, und es ist nicht eben Application Systems Heidelberg selber, sondern es ist ein weiteres Entwicklerteam, das dran sitzt.
Ja.
Mhm. Junges, deutsches Entwicklerteam. Gefällt mir sehr gut, weil es einen sehr eigenen Look hat, den ich irgendwie spannend finde.
Ja.
Point and Click 2D, sieht schon aus, bekommt Sprachausgabe, Deutsch und Englisch, glaube ich, im richtigen Release-Termin, weiß ich jetzt gar nicht genau.
Ich glaube, ein paar Monate ist es noch weg.
Und ich glaube, es wird auch wieder eine Box geben. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht, aber ich glaube, es wird wieder eine Box geben. So wie ich AHS einschätze, wird es wieder eine Box geben.
Und wenn du AHS sagst, mal zu ASH.
ASH, ja. Genau. Kann man sich leicht merken, als Tanz der Teufel-Fan, Ash. Und ich finde, wenn sie sich einfach Ash nennen würden, dann wäre es eine richtig geile Firma.
Ja, mit einer Kettensäge als Logo.
Ja. Dann hätten sie wieder ein Copyright-Problem, weil es eine Band gibt, die so heißt.
Ach, das ist. Nee, das ist. Ich sag, das geht.
Und die Band.
Volker, prüft das mal und nennt euch mal Ash mit einer Kettensäge.
Ihr könnt euch auch mit Ash schreiben.
Mit Ä auch okay.
Ä-S-C-H.
Ja. Das finde ich gut. Application Systems.
Ja.
Gott. Haben wir noch was? Ach ja, ich sehe gerade was, was wir auch noch nicht besprochen haben.
Haben wir darüber geredet?
Auf deinem Handy?
The St. Christopher's School Lockdown von Lady Barry.
Auch schon lange in der Mache.
Dreieinhalb Jahre, glaube ich, irgendwie sowas.
Genau.
Sehen wir, war auch mal Kickstarter gewesen. War auch erfolgreich.
Hat sie was Neues gezeigt? Es war relativ viel los. Ich finde, das war also ein relativ großes Publikum immer gehabt. Ich konnte nicht wirklich zugucken.
Ich habe nicht reingespielt, aber so viel ich von ihr selbst weiß, ist das noch die Demo von der Gamescom.
Okay.
Die haben wir da schon gesehen gehabt. Wir hatten ja auch auf der Gamescom schon eine Präsentation gesehen. Aber es gibt einen Release-Termin auf jeden Fall, was schon vor der Adventure X bekannt war, der aber wieder bestätigt wurde. 17. März 2017 kommt das raus.
Ja, also nachdem wir das alle Jahre wieder jetzt auf der Gamescom und auf der Adventure X gesehen haben, wird es tatsächlich demnächst veröffentlicht.
Ja.
Spannend.
Interessante Story eigentlich, ist ein bisschen sozialkritisch das Spiel. Das geht da so, so ein bisschen so, dieses Setting erinnert so ein bisschen an Herr der Fliegen. Da werden so, das ist so eine Revolution von Schülern innerhalb ihrer Schule. Die besetzen ihre eigene Schule und mauern die da außen halt ab. Und dann entwickelt sich innerhalb dieser Schule, komplett neue soziale Strukturen. Weil da gibt es also die eine Gruppe, die sagt, ja, wir sind jetzt hier unsere eigenen Herren, wir können jetzt hier Party feiern, wie wir wollen. Ja. Und die andere Gruppe sagt, wir verfolgen aber diesen revolutionären Gedanken, weil wir wollen was bewegen. Und die rasseln dann irgendwie so aneinander. Und es gibt dann so Ausschreitungen und dann gibt es dann irgendwann so die ersten Verletzten und ja, so läuft das dann ab. Spannende Sache.
Verrat's keinem, aber ich klaue dem Jan jetzt so wie in der Krachmandel.
Ich verrate erst nicht, dafür kriege ich aber die Benito.
Ja, okay, red weiter.
Ja, genau, so. Das war also St. Christopher's School Lockdown. 17.3. Was haben wir noch gesehen?
Ich habe hier ein Foto von einem Spiel, das heißt State. Das heißt Stay. Haben wir das gesehen?
Mhm. Hast du gesehen?
Nein.
Kannst du mal was zeigen von dem Spiel?
Steht Stay.
Das. Ah, ja, bin ich mehrmals drauf vorbeigelaufen. Ich hab,
interessant.
Ja, da können wir richten, da sind wir mehrmals dran vorbeigelaufen.
Hat leider nicht funktioniert mit dem.
Nee, der Tisch war immer besetzt. Jedes Mal, wenn ich dran vorbeigekommen bin, haben da Leute dran gesessen und haben das gespielt.
Kein Wunder.
Ja, das Spiel war so fantastisch gut, dass wir uns das leider nicht ansehen konnten.
Vielleicht musste man einfach nur das machen, was auf dem Bildschirm steht und die Leute haben das halt getan. Das
heißt nicht so, das war eine Anweisung.
Ja.
Okay, das müssen wir dann nochmal nachholen. Ich glaube, wir sind durch die Stände durch, die wir gesehen haben.
Genau, währenddessen haben wir die zwei Vorträge verpasst, über die wir jetzt nichts erzählen können. Unter anderem von dem Macher von Dropsy, der ein Postmortem gemacht hat über das Spiel.
Ja.
Und den Namen von ihm habe ich gerade vergessen.
Jay Tolan.
Genau. Und die zweite Person, dessen Namen habe ich auch vergessen. Ich habe sogar vergessen, was er im Vortrag gehalten hat. Weißt du es noch mehr?
Über moralische Entscheidungen.
Richtig.
Das war, glaube ich, der Paper Brexit und Paper Dumpf gemacht.
Ich war nicht dabei.
Und ich weiß aber auch nichts über die Spiele. Da müssen wir uns
den Twitch-Stream mal anschauen.
Ja.
Oder unsere Aufnahme, die vermutlich nur eine halbe Stunde ist, weil dann die Kamera ausgegangen ist. Aber es gibt ja eine Twitch-Aufnahme. Genau.
Das ist halt ein Punkt, der ein bisschen schade ist bei der Adventure X. Man muss sich entscheiden, entweder die Vorträge zu sehen oder die Spiele.
Mhm.
Weil wenn man alle Spiele sehen will, dann muss man Vorträge überspringen.
Ja.
Alles geht nicht.
Ja.
Ich fände es ja wirklich gut, wenn das ein bisschen zeitversetzt wäre. Wenn man irgendwie einfach sagt...
Ich fände es gut, wenn das Ding am Freitag anfangen würde, so mittags, und dann noch keine Vorträge sind.
Entweder das.
Ja.
Also immer noch die Gefahr so ein bisschen, dass... obwohl, es macht, glaube ich, Sinn, weil vermutlich wären noch nicht mal so viele Leute da.
Mhm.
Man würde vermutlich trotzdem noch einiges zu sehen bekommen.
Wie so ein Fachbesuchertag. Wenn du rüberlaufen kannst, irgendwie so als Leute, die sich wirklich dafür interessieren oder als Presse, wie auch immer. Und die einfach nur die Spiele angucken kannst.
Das Problem ist so ein bisschen, dass man halt einfach um 18 Uhr aus dieser Einrichtung raus sein muss, weil sie dann zusperren müssen. Sonst hätte ich nämlich ja halt vorgeschlagen, dann lasst halt die Entwickler ein bisschen später kommen, meinetwegen. Lasst die Vorträge um 10 beginnen. Um 12 macht man die Hallen auf dem Bereich, wo man die Spiele angucken kann. Und dann sind die halt bis 8 da. Dann kann man zumindest nach den Vorträgen immer nachher noch am Abend noch ein bisschen schon mal rumgucken. Und dann hat man so ein bisschen Überschnitt. Geht halt nicht.
Du siehst halt diese Restriktionen, die fangen ja schon da an, dass die Obergrenze für die Leute, die Halle rein können, begrenzt ist. Und das Problem hatten wir ja gestern, dass da wirklich 220 war, glaube ich, die Grenze. Mehr durften nicht rein.
Ja.
Und danach haben da noch ewig viele Leute draußen gestanden und konnten nicht rein, bevor nicht andere wieder raus sind. Unter anderem die Entwickler von Kill Monday, von Frenbow. Mhm. Die kamen erst um 16 Uhr rein. Ja, die hatten nur noch zwei Stunden sich da. Ich meine, gut, die waren dieses Mal nicht als Aussteller, sondern als Besucher einfach nur da. Aber die hatten nur noch zwei Stunden am Samstag.
Hatten wir auch einen Flug, also von daher.
Ja, klar. Mhm.
Aber gut, ist ein Thema, das stark diskutiert wurde. Das nächste Jahr steht bereits fest, dass es gemacht wird. Wir werden sehen, wie es dann aussieht. Aber es war noch nicht ganz vorbei.
Als großes Finale gab es The Dark Room.
Und ich habe eigentlich gedacht, ich ziehe jetzt meine Fetischklamotten an und dann geht's los. Aber ich bin leider erstmal irritiert davon, obwohl eine Person reinkam, wo ich gedacht habe, oh, das könnte spannend werden. Ging es gar nicht um das, was ich dachte, sondern es ging tatsächlich um ein Computerspiel.
Ja. The Dark Room ist eine Comedy-Vorstellung, die in Computerspielgestalt daherkommt.
In Form eines Choose-Your-Own-Adventure-Spiels, wo man so Textentscheidungen treffen muss, die mit dem Beamer an die Wand geworfen werden. Aber das ist noch nicht alles, denn das Ganze wird vorgetragen oder vorgestellt von einem Charakter, der quasi wie in so einem Art Theaterstück oder wie in einer Art Comedy-Programm quasi durch das Spiel führt, nämlich Robotron.
Ja.
Wie kann man Robotron beschreiben?
Ein weißhaariger, aggressiver Australier.
Das bedingt einander.
Der die ganze Zeit Leute anschreit, auf sehr witzige Art und Weise.
Das hat so ein bisschen was vom Bootcamp-Charakter.
Ja.
Und es ist wie ein Text-Adventure-Bootcamp. Und die Leute müssen dieses Text-Adventure spielen und ganz schnell Entscheidungen treffen.
Wer die erste Hälfte von Full Metal Jacket gesehen hat. So.
Genau. Aber für Adventure-Spieler?
Ja, das ist okay, ja. Die zweite Hälfte wäre für Adventure-Spieler jetzt nicht so okay.
Nee. Ja.
Und das, erstmal wählt er aus dem Publikum Leute aus, die das Spiel spielen müssen.
Ja, möglichst und welche, die das nicht wollen.
Immer die, die es nicht wollen. Das heißt, wir kamen leider nicht dran.
Ja.
Wir hätten sonst viel Spaß gehabt, glaube ich.
Ich kam letztes Mal dran.
Ah, sehr schön. Wie lange warst du dabei ungefähr, bis du gestorben bist?
Sehr kurz, ich war der Erste, der dran war.
Ah ja.
Das ging schnell, ja.
Ja, gleich erkannt, du bist der Richtige für den Anfang. Ja. Und ja, die Aufgabe ist nicht zu sterben und aus dem dunklen Raum rauszukommen. Man ist in einem dunklen Raum gefangen.
Ja, es fängt immer gleich an, man wacht auf und hat mehrere Möglichkeiten und meistens ist es so, dass man nach wenigen Schritten dann tot ist. Und dann ist der Nächste dran.
Ja. Und das ganze Publikum macht halt mit. Wenn jemand stirbt, dann wird er schön ausgelacht mit dem Satz You die, dass man ungefähr gefühlte 50 Mal der sterbenden Person ins Gesicht brüllt.
Ja.
Ja, da haben wir, ja, das ist, ist eine sehr schöne Form des Sadismus, die da ausgelebt wird.
Ja. Es ist eine Comedy-Veranstaltung, die der ganz oft aufführt. Ich habe sie hier in London auch schon gesehen. Und es macht großen Spaß.
Er war auch schon mal in Berlin. Er macht das über die ganze Welt verstreut. Und wir haben ein paar Aufnahmen gemacht. Ich werde vielleicht auch ein bisschen was zusammenschneiden, das mal präsentieren. Ich kann echt nur empfehlen, mal das anzugucken, weil auf der ganzen Adventure X hatte ich da definitiv den meisten Spaß. Es ist war für mich so persönlich mein Überraschungshighlight. Also ich wusste schon, dass was so ein bisschen kommt. Aber es war wirklich einfach unfassbar gut. Es war viel Improvisation dabei. Es wird halt viel kommuniziert mit den Leuten, die das Spiel nicht spielen wollen.
Ja.
Und werden dann angebrüllt, endlich Entscheidungen zu treffen.
Ja, es sei denn, jemand gibt Antworten, der nicht angesprochen wurde.
Ja, das ist auch... auch das gibt es. Ja, wie viel mehr kann man dazu sagen? Man kann aber Preise gewinnen, je nachdem, wie weit man schafft, gewinnt man, wenn man Glück hat, auch mal.
Ja, als ich mitgespielt habe, habe ich eine Zwiebel gewonnen.
Das ist definitiv einer der sinnvollsten Preise, die man da gewinnen kann. Und was man auch noch sagen kann, ist, wenn man ein Kind der 80er Jahre ist, hat man einen Heimvorteil.
Ja.
Also ich meine jetzt einfach nur aus der Tatsache heraus, dass man da geboren ist, das reicht eigentlich.
Ja.
Eine wunderbare Art, Leute zu beleidigen. Ich hab selten so viel Spaß gehabt.
Ja, und damit war die Adventure X zu Ende.
Wir sind nicht aus dem Raum rausgekommen, leider, aus dem Darkroom.
Nee, man gewinnt 1000 Pfund, wenn man das schafft.
Ernsthaft? Ist das so?
Also behauptet er, sagt das am Anfang.
Weil ich habe mit ihm gesprochen und er hat gesagt, man kann rauskommen und es ist in 4 Jahren zweimal passiert.
Ein guter Schnitt.
Also am Anfang der Show behauptet er, dass man 1000 Pfund gewinnt.
Zahlt er das dann selber? Muss er ja was.
Sagt er.
Er schreibt wahrscheinlich irgendjemand an, bis der zahlt.
Okay, interessante Sache. Also von daher umso mehr, umso spannender. Wäre das, also wenn Darkroom mal in der Gegend ist, geht rein und rockt das Spiel. Verlasst den Darkroom.
Ja.
Ja, und danach Aufbruchstimmung, schade, schon wieder vorbei. Man hat sich nochmal getroffen im Pub, um das Genre und sich selbst zu feiern. Es gab kostenlose Pizza, kostenlose Pommes. Es war sehr schön.
Viel zu schnell rum wieder.
Und wir haben uns noch ein Spiel angeschaut.
Genau, ja. Toffee Trouble in Creamville.
Genau. Ein Spiel, das gemacht worden ist von unter anderem einer Leserin von uns, nämlich Cat.
Ja, aus dem Forum.
Aus dem Forum. Die auch letztes Jahr, und ich glaube sogar schon die Jahre davor, also zumindest letztes Jahr auf der Adventure X war.
Ja.
Und die auch sagt, sie kommt zu Adventure X und die Gamescom braucht sie nicht. Und die auf der letzten Adventure X ein paar Leute getroffen hat, die dann beschlossen haben, hey, lass uns mal ein Spiel mit AGS machen. Also mit Adventure Game Studio. Und hat das Ganze vor einiger Zeit quasi auf Android, nicht portiert, sondern interpretiert das quasi auf Android. Man kann das auf dem Handy schon spielen. Funktioniert auch schon ganz gut eigentlich. Und ist ein
Comic Adventure, klar, AGS-Style, also Point and Click. Und man spielt ein Toffee, wie nennt man das auf Deutsch?
Törtchen?
Ist es Törtchen? Ist Toffee Karamell? Nee, ich weiß gar nicht.
Die Toffee-Fee ist Karamell.
Ja. Also,
deswegen ja. Heißt Toffee-Fee ja Toffee-Fee.
Ja, das stimmt. Und es spielt in einer sehr bunten Welt, so regenbogenartigen Welt mit vielen Farben und vielen leckeren Sachen, die man eigentlich alle gerne essen möchte. Und es gibt Schokoladenmenschen und Zuckerpersonen, mit denen man reden kann und so. Und es ist alles sehr, sehr bunt. Aber trotzdem nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Haha, Wortwitz. Ja.
Nein, das mit dem Eierkuchen, das war ein bisschen so.
Denn?
Rhetorisch.
Die Dinge sind übrigens sehr lecker, die Wiener Krachmandeln, die jetzt gerade in meinen Mund krachen. Ich hoffe aber trotzdem, dass man mich noch versteht. Ein Vulkan bricht aus und spuckt viele Karamellstückchen auf die Welt. Und das darf nicht nochmal passieren. Und deswegen ist die Aufgabe, den Vulkan irgendwie zu zähmen. Und das tut man, indem man, ich hoffe, ich krieg's nochmal richtig zusammen, einen Kaugummi über den Vulkan spannt. Weil wenn man da eine Kaugummiblase macht, dann kann man den ja mit Sicherheit schön da irgendwie einkesseln. Aber man muss auch den Kaugummi auf den Vulkan bringen und das macht man mit einem Katapult. Und das ist die Kernaufgabe eigentlich am Anfang, so diese Sachen zu finden, einen Katapult zu basteln. Ich habe es noch nicht geschafft, ich habe es ein bisschen angespielt. Nettes Spiel. Interaktive Dialoge, witzig animiert, kann man schon runterladen, kostenloses Fanspiel, also, aber witzig.
Genau, Toffee Trouble and Creamwell gibt es schon als englische Version runterzuladen.
Also für Windows zumindest.
Ich glaube, deutsche Version soll auch kommen.
Ich glaube schon.
Und dann mit Sicherheit auch bei uns im Forum.
Genau. Gute Arbeit, hat Spaß gemacht.
Und damit sind wir, glaube ich, durch.
Ich kann nicht reden, ich bin am Lutschen.
Wir lassen das mal so stehen.
Ja.
Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Kommen nach London, wenn ihr dabei wart.
Vielen Dank für die Beherbergung.
Sehr gerne. Und bis demnächst.
Ja, bis zum nächsten Artikel-Podcast.
Ja.
Schaut die Feature-Seite an. Wir werden da ein paar Sachen online stellen, irgendwie demnächst. Die Feature-Seite von Adventure X. Und dann ja allen noch eine schöne Vorweihnachtszeit.
Ja. Ciao.
Ciao. Tschüss.